Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Margarete Zander und ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute, das ist der Präsident der Deutschen Grammophon, Dr. Clemens Trautmann. Ganz herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Frau Zander. Ich freue mich, in einer Sendung zu Gast zu sein, die ich seit langem kenne und schätze.
Das freut uns natürlich sehr. Wenn wir unser Publikum jetzt sehen und hören würden, dann hätten wir gerade ein Raunen gehört, das durch die Reihen geht. Denn diese Position, Präsident der Deutschen Grammophon, die flößt Respekt ein. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie wie die Berliner Philharmoniker in Asien auch so ähnlich wie ein Popstar gefeiert werden. Wie geht es Ihnen seit dem 1. Dezember 2015, seitdem Sie Präsident der Deutschen Grammophon sind, Herr Trautmann?
Also ich glaube zunächst, wir sollten die Dinge mal etwas tiefer hängen. Das ist eine wunderbare Aufgabe, aber es ist auch eine dienende Aufgabe. Es geht darum, unseren Künstlern die größte Sichtbarkeit, den größten Gestaltungsspielraum zu verschaffen. Und wenn man auf diese 120 Jahre zurückblickt, die Deutsche Grammophon nun existiert, dann erfüllt einen das schon mit einer gewissen Ehrfurcht. Denn was ist in diesen 120 Jahren alles passiert? Zwei Weltkriege, soziale Unruhen, enorme technische Innovationen. Und ja, wir sind heute noch da. Vielleicht lebendiger denn je, weil auch die Herausforderungen größer denn je sind. Und man will natürlich nicht derjenige sein, der nach all diesen Jahren den Karren vor die Wand fährt. Aber glücklicherweise kann ich mich da auf ein wunderbares Team stützen, auf unsere Künstlergemeinschaft mit diesen langjährigen Beziehungen, auf diesen unglaublich reichen Katalog und ja, auf einen Innovationsgeist, der auch immer noch im Unternehmen vorhanden ist.
Wir sprechen heute über diese Herausforderungen, die da auf Sie zukommen und wie Sie sie meistern wollen. Und wir sprechen auch darüber, warum Sie sich so sicher auf diesem Parkett der Klassik bewegen. Das stellen wir ein bisschen zurück. Jetzt sprechen wir erstmal übers Feiern. Sie sind nach Asien gegangen, um dort zu feiern, und Sie feiern in Europa. Stimmt es oder denken Sie auch, wie Simon Rattle gesagt hat, die Zukunft der klassischen Musik liegt in Asien?
Ich würde es vielleicht etwas anders formulieren. Die Zukunft der klassischen Musik ist global. Und ich kann mir auch kaum eine andere Kunstform vorstellen, die wirklich so über alle Kultur- und Sprachbarrieren funktioniert wie die klassische Musik. Das ist etwas Wunderbares. Das haben wir gerade zum Beginn unserer Jubiläumssaison erfahren, die wir ja in der Verbotenen Stadt im Oktober eröffnet haben, unter anderem mit Daniil Trifonov und mit den Carmina Burana, die dort aufgeführt wurden. Und ich glaube, das fügt sich ganz gut, weil die Deutsche Grammophon auch immer ein sehr internationales Label war, auch von den ersten Jahren der Existenz an. Und das ist etwas, was ich auch sehr gerne mit dem Team pflege. Also beispielsweise, wenn ich heute überlege, sind 3 Mitglieder meines Teams in Asien, 2 sind gerade in den USA auf Produktionen tätig. Und das ist etwas unglaublich Beglückendes, dass die Welt durch die Musik so zusammenrückt und wir diese Musik für ein globales Publikum auch erlebbar machen.
Anne-Sophie Mutter und Lambert Orcus in einer ganz besonderen Stimmung. Das war das erste der 3 Präludien von George Gershwin, aufgenommen in der Yellow Lounge. Bei uns in Klassik à la carte auf NDR Kultur ist heute Clemens Trautmann, der Präsident der Deutschen Grammophon. Und die Yellow Lounge, das ist ein Erfolgsmodell mit Klassik in Clubs. Klassik findet neues Publikum.
Ja, ich bin sehr glücklich, dass ich darauf aufsetzen konnte, auf dem, was in Berlin in den frühen 2000er Jahren entstanden ist. Und wirklich ein sehr glaubwürdiges Format, wo es nicht um eine falsche Anbiederung geht, sondern wo es darum geht, Performances großer Künstler in einen neuen Kontext zu bringen, ein neues Ambiente. Ein Ambiente, was dann auch durch VJs mit Produktionen zu einem ganz besonderen Ort gemacht wird. Und wo, und das ist mir wichtig, die eigentliche musikalische Aufführung keine Kompromisse kennt, aber die Barrieren wegfallen. Das ist schon ganz toll zu beobachten, wie da neue Zugänge zu klassischer Musik geschaffen werden, weil das junge Publikum auch ohne Vorkenntnis, aber deswegen auch ohne Vorurteile in die Yellow Lounge kommt. Beispielsweise, was ganz bemerkenswert war, Daniil Trifonov hat einmal zwei Versionen von La Campanella gespielt. Einmal die berühmte von Franz Liszt und dann eine von Nikolai Medtner. Und jedes normale klassische Konzertpublikum hätte bei der Liszt-Version Bravo gerufen und die Medtner-Version vielleicht irgendwie ja wohlwollend zur Kenntnis genommen. Dort war es ganz genau umgekehrt, weil eben der Kanon der klassischen Musik diesem Publikum vielleicht nicht so vertraut ist, aber deswegen auch ein neues und ganz unmittelbares Erleben möglich ist.
Sie sind als Präsident der Deutschen Grammophon ja dafür verantwortlich, diese Firma erfolgreich zu machen. Es ist kein schöngeistiger Ort wie eine Bibliothek, sondern Sie müssen Umsatz machen. Es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Wofür steht dann die Yellow Lounge? Ist das die Möglichkeit, in Zukunft neues Publikum zu finden und auch dahin zu kommen, wo der Käufer der potenzielle ist?
Nun, die Yellow Lounge ist zunächst mal ein Stück soziale Verantwortung unseres Unternehmens. Und da sitzen wir durchaus in einem Boot mit den Konzertveranstaltern, die natürlich auch Reihen etablieren, mit dem sie neues Publikum gewinnen. Aber darüber hinaus ist die Yellow Lounge einfach ein unglaubliches Erlebnis, ein Erlebnis, was wir jetzt zunehmend auch jenseits des eigentlichen Veranstaltungsorts vermitteln können, dadurch, dass wir alle Yellow Lounges per Livestream weltweit übertragen. So geht das in beide Richtungen. Die Yellow Lounges aus Berlin beispielsweise, die mit Song Jin-cho wurde von hunderttausenden Fans in Korea geschaut, während jetzt die Yellow Lounges, die wir in Tokio hatten mit Misha Maisky und Alice Sarah Ott oder jetzt kürzlich in Shanghai, die werden in den USA verfolgt. Also es ist schon irgendwie faszinierend, was durch Technologie möglich ist. Und das schließt sich eigentlich auch sehr schön im Jubiläumsjahr an die Gründungsgeschichte an, weil ja Emil Berliner, unser Gründer, auch Erfinder des Grammophons war, also Erfinder von Technologie, von Hardware. Und diese Technologie dann mit kreativen Inhalten, mit Musik bei der Labelgründung verknüpft hat. Insofern finden wir uns eigentlich immer noch in dieser Tradition wieder, auch mit der Yellow Lounge.
Sie feiern 120 Jahre. Was ist das für ein Datum, das Sie da feiern? Was war vor 120 Jahren?
Vor 120 Jahren wurde das Unternehmen Deutsche Grammophon oder wie das damals und auch lange noch hieß, die Deutsche Grammophon Gesellschaft gegründet. Da gibt es die Gründungsurkunde, da gibt es aus der Zeit die ersten Gehaltszettel und das ist natürlich unglaublich toll, sich all das anzuschauen und im Hinterkopf das Wissen zu haben, was sich doch alles entwickelt hat aus diesen sehr bescheidenen Anfängen. Und 120 Jahre ist deshalb eine signifikante Zahl, weil natürlich in vielen Kulturen die Zahl 12 eine Relevanz hat. Aber besonders ist es so in Asien, da gilt 60 Jahre als Vollendung eines Lebenszyklus. Also wir sind quasi schon zweimal rum. Und außerdem gibt es ja die 12 Tierkreiszeichen und 10 Himmelsströme. Also das ist alles doch religiös und mythologisch sehr aufgeladen. Deswegen ja, spielt Asien für unsere Jubiläumsaktivitäten eine ganz wichtige Rolle.
Und in Asien, in Tokio, spielt Anne-Sophie Mutter von Camille Saint-Saëns Introduction et Rondo Capriccioso, allerdings in der Orchesterfassung.
Genau, und darauf freue ich mich besonders. Das wird am 5. Dezember sein, also am Vorabend unseres Geburtstags in der Suntory Hall. Seiji Ozawa, der dem Label auch sehr lange verbunden ist, wird dirigieren und das ist eine Zusammenarbeit der beiden nach vielen Jahrzehnten. Und dafür hat sich Seiji Ozawa, dem es ja leider gesundheitlich nicht so gut geht, eigens noch einmal aufgerafft.
Ein Kompliment an die Deutsche Grammophon. Und Sie merken es, liebe Hörerinnen und Hörer, wir zeichnen diese Sendung aus terminlichen Gründen auf am 27. November in Berlin. Anne-Sophie Mutter und ihr Lieblingsbegleiter Lambert Orgis in der Yellow Lounge der Deutschen Grammophon. Und das heißt, dass sie hier spielt mit einer besonderen Lust an der Verführung, mit einer besonderen Lust daran, dieses junge Publikum zu erreichen. Sie hatte ja auch die Stipendiaten ihrer Stiftung dabei und hat dann einen ganzen Abend mit großer Leidenschaft gestaltet. Auch mit diesem Werk von Camille Saint-Saëns, das Anne-Sophie Mutter spielen wird, zum Geburtstag Geburtstag, zum 120. Geburtstag der Deutschen Grammophon. Bei uns in Klassik à la carte heute der Präsident der Deutschen Grammophon, Clemens Trautmann. Nun könnten wir weiter schwärmen von den wunderbaren Stars, die Sie haben, die nicht nur gut sind, sondern die wirklich exzellent sind. Das sind Künstler, die sich über Jahrzehnte an der Spitze der Klassik in Konzerten und auf CD behauptet haben, durchgesetzt haben. Aber wir hören von der Branche, dass sie leidet. 2005, um nur mal ein paar Zahlen zu sagen, lag der Umsatz der Klassik-CD-Branche bei 110 Millionen, 2016 bei 64 Millionen. Wo liegt der Umsatz heute schätzungsweise, Herr Trautmann?
Der Umsatz 2017, 2018 liegt sicherlich unter dieser Zahl, wobei man den einen klaren Trend, nämlich einen Abwärtstrend, nicht benennen kann. Sie haben jetzt zunächst den deutschen Umsatz angeführt. International sieht das Klassikgeschäft ganz anders aus. Da stehen die Zeichen auf Wachstum. Wachstum, das in besonderer Weise durch Streaming, durch die digitalen Medien gefördert wird. In den USA sprechen wir beispielsweise schon über einen Markt, wo die klassische Musik zu 3/4 über digitale Medien konsumiert wird. Und daher stammt dann auch entsprechend der Umsatz. Und in Deutschland sind wir in dieser Transformation, in dieser Migration auf Streaming-Plattformen noch nicht allzu weit. Und deswegen hält doch die Zukunft, das sehen wir eben in Märkten wie Skandinavien, den Niederlanden, Korea, doch sehr großes Potenzial bereit.
Sehen Sie sich jeden Tag die Umsatzzahlen der einzelnen Länder oder Erdteile, sag ich jetzt mal, an?
Wissen Sie, das Geschäft eines Labels ist durchaus zweigeteilt. Da geht es zum einen tatsächlich um künstlerische Konzepte, um Austausch mit den Künstlern, Entwicklung von Konzepten. Und zum anderen geht es tatsächlich sehr datengestützt darum, wie wir eben unseren Künstlern und ihren Projekten die größtmögliche Sichtbarkeit, ja, und auch den größtmöglichen Umsatz verschaffen können. Und das ist heute ein Geschäft, das sehr, ja, filigran ist, wo es kleine Stellschrauben sind, gerade im digitalen Bereich, ob ein Track jetzt in einer großen Playlist vertreten ist und damit eine große Hörerschaft sofort erreicht oder wie man daran arbeiten kann, dass sich die Reichweite eines Albums oder eines Tracks signifikant erhöht.
Das heißt, die Ziele für Europa sehen ganz anders aus als die Ziele für Asien und die Ziele für die USA.
Ja, es ist international eine sehr heterogene Landschaft, in der wir uns bewegen. Ein Markt ist schon enorm weit in der Digitalisierung, beispielsweise die USA, wo auch die Spracherkennungsgeräte, diese sogenannten Lautsprecher, eine wichtige Rolle spielen. Andere Märkte wie Deutschland und Japan sind noch zu 80% physisch, wo es eben eine große Wertschätzung für das haptische Produkt gibt, die sich langsam verändert, langsam eine Bereitschaft wächst, sich auch auf andere Medien einzulassen. Und insofern müssen wir auch immer in mehreren Infrastrukturen denken als internationales Label.
Wir haben jetzt einen Titel ausgesucht von Reinhard Göbel mit der Musikerantiqua Köln. Die existiert schon seit 12 Jahren gar nicht mehr. Also die wurde 1973 gegründet und hat bis 2006 gearbeitet. Reinhard Göbel macht inzwischen etwas ganz anderes. Aber der Titel steht für Archivproduktion. Wie wichtig sind solche Titel noch? Ist das Schatz oder Ballast?
Das ist natürlich ein unglaublicher Schatz. Und Reinhard Göbel ist auch ein Künstler, mit dem ich in regelmäßigem Austausch stehe, um diesen Schatz wieder neu ins Bewusstsein der Hörer zu bringen. Was ich ja insgesamt so bemerkenswert finde, wenn ich mir diese 120 Jahre anschaue, dass meine Vorgänger es immer geschafft haben, wichtige ästhetische Trends vorwegzunehmen und aufzugreifen. Eben die Entwicklung der alten Musikszene, des Originalklangs, der historischen Aufführungspraxis, wo mit Archivproduktion dann sehr schnell eine künstlerische Heimat entstand. Und mir ähnlich, wenn ich das so sagen darf, ist es heute, wo auch die Deutsche Grammophon für zeitgenössische klassische Musik, auch als Neoklassik häufig bezeichnet, doch eine Heimat geschaffen hat.
Musik. Reinhard Göbel und die Musiker Antiqua Köln mit dem Vivace aus dem Concerto F-Dur Seibel-Verzeichnis 235 von Johann David Heinichen. Ein Wunsch von Clemens Trautmann, dem Präsidenten der Deutschen Grammophon, der diese Produktion aus dem Bereich der Archivproduktion der Deutschen Grammophon jetzt zum 120. Geburtstag in unser Programm genommen hat. Für welche Label steht die Deutsche Grammophon, Herr Trautmann?
Die Antwort auf diese Frage hängt ein wenig davon ab, wie weit man in der Labelgeschichte eigentlich zurückgehen will. In der Vorkriegszeit war es beispielsweise so, dass Polydor und auch die Leichte Muse bei der Deutschen Grammophon eine Heimat hatte. Witzigerweise waren damals auch die Logos ganz andere. Da war tatsächlich Nipper, der Hund, der vor dem Lautsprecher die Stimme seines Herrn, his master's voice, hörte, war das Emblem der Deutschen Grammophon. Das dann auch in andere Hände ging durch die Kriegswirren. Und wenn man auf die Nachkriegszeit schaut, dann ist als erstes festzustellen, dass das gelbe Label da überhaupt entstand. Das ist, anders als viele annehmen, weil es ja so antik anmutet, eine Nachkriegserfindung eines genialen Kollegen und Designers. Und da sind es Bereiche wie Archivproduktion, worüber wir gerade sprachen, aber auch der Literaturbereich, die berühmte Faustaufnahme mit Gründgens oder die Hörbücher mit Will Quartflieg, die sehr stark auch das Label als eigene Aktivitäten geprägt haben. Und auch heute versuchen wir, bestimmten ästhetischen, musikalischen Strömungen doch unter der Kernmarke eine Heimat zu bieten.
Sie feiern 120 Jahre Deutsche Grammophon. Wann sind Sie persönlich denn zum ersten Mal dem Label begegnet?
Gut, das ist natürlich schwer zu rekonstruieren, weil es tatsächlich schon extrem früh war. Und rückblickend ist es wohl die Zauberflöte gewesen in einer Produktion von Karl Böhm und den Berliner Philharmonikern aus dem Jahr 1964, die mich zum ersten Mal so zu diesem gelben Label noch unwissentlich geführt hat. Was mir da schon auffiel, war ja diese unglaubliche Lebendigkeit, auch gerade in der Interaktion zwischen Fritz Wunderlich und Fischer Dieskau, zweier Sänger, die ja auch in besonderem Maße für die Deutsche Grammophon stehen und standen. Und ja, einfach diese Brillanz des Klanges. Ich hatte das Gefühl, ich bin dabei, wenn Papageno und Tamino sich so ihre Dialoge liefern. Und deswegen haben wir auch gemeinsam jetzt einen Beitrag ausgewählt, wo das schön zur Geltung kommt. Das ist eben nicht die Bildnisarie mit Fritz Wunderlich, die wir alle so im Ohr haben, sondern es ist jetzt eine Ensemble-Szene aus der Zauberflöte.
Die legendäre Aufnahme der Zauberflöte aus dem Jahr 1964, mitgebracht vom Präsidenten der Deutschen Grammophon, von Clemens Trautmann. Er hat sie in seiner Kindheit sehr häufig gehört, diese Aufnahme mit Dietrich Fischer-Dieskau und Fritz Wunderlich und den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Karl Böhm.
Das war quasi zum Mitsingen. Vielen Dank.
Sie haben ja gerade auch intensiv mitgesungen. Das heißt, Musik hat Ihre Kindheit geprägt.
Ja, das kann man nicht anders sagen.
Viele fragen sich, wie wird man denn Präsident eines so renommierten Labels? Und man muss dazu sagen, Sie waren ein sehr erfolgreicher Klarinettist und Sie haben in Jura promoviert, beides nebeneinander. Wie haben Sie selbst das erlebt? Sie waren dann auch noch ein Schwimmer, sehr erfolgreich, und haben sich für Forschung interessiert und so weiter. Wie war Ihre Kindheit? Wie war Ihre Jugend?
Also gut zusammenfassend könnte man jetzt sagen, mein Lebenslauf ist hinreichend krumm, um mich für die Musikindustrie zu qualifizieren. Aber tatsächlich haben mich immer viele Dinge getrieben in meiner Jugend und auch in meinem Studium. Natürlich ist die Musik eine unglaubliche Konstante gewesen. Das ist tatsächlich so, dass ich auch, wenn ich unterwegs bin, wenn ich auch in Meetings bin, dass ich tatsächlich häufig Musik im Kopf habe. Das ist also aus meinem Leben nicht wegzudenken und hat natürlich auch zu solchen Blüten geführt, dass ich in der Schulzeit die Nachmittage, wenn ich jetzt nicht gerade tatsächlich im Schwimmbecken war, doch im Plattenladen verbracht habe und dort gestöbert habe, dort gehört habe. Und das sind rückblickend natürlich unglaublich prägende Erfahrungen, Erlebnisse gewesen, die mir sicherlich jetzt auch heute helfen, bestimmte Aufnahmen, bestimmte Trends, Entwicklungen aus der Vergangenheit anders einzuordnen. Wobei das tatsächlich überhaupt keine Intention war, also kein Masterplan auf diese Aufgabe, hinzuarbeiten. Tatsächlich war ich an einem beruflichen Scheideweg und hätte mich durchaus auch anders orientieren können. Ich war in der Axel Springer Gruppe tätig und da kam aber an diesem Scheideweg kam tatsächlich ein Anruf mit der Frage, ob ich ein Gespräch führen möchte über die Deutsche Grammophon und eine mögliche Tätigkeit als Präsident. Es kam von einem Headhunter, wie man wohl so landläufig sagt. Und die Gespräche habe ich dann mit großer Begeisterung geführt und offensichtlich auch mit einem erfolgreichen Abschluss, wobei dann die eigentliche Arbeit erst begann.
Sie waren beim Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer AG im Büro von Matthias Döpfner und waren Geschäftsführer der Immonet, deren Mehrheitsanteile die Axel Springer AG besitzt. Das heißt, das war etwas trocken, oder?
Nein, gar nicht. Das war unglaublich aufregend. Wir sprachen ja vorhin davon, dass es auch auf Daten ankommt, um entscheiden zu können, wie man einem Album zu mehr Sichtbarkeit, zu mehr Hörern verhilft, gerade im digitalen Raum. Und da waren die Erfahrungen bei einem digitalen Immobilienmarktplatz wie Immonet einfach enorm hilfreich. Das muss man natürlich übersetzen. Was bedeutet das für die klassische Musik? Was bedeutet das für die Kommunikation über unsere Künstler auf Social Media? Was bedeutet das für die Kommunikation des Labels insgesamt? Aber diese Mechanismen und dieses Werkzeug, was mir da in die Hand gegeben wurde, das erweist sich als unglaublich wertvoll.
Ich möchte doch nochmal auf Ihre Karriere als Klarinettist zu sprechen kommen. Sie waren als Vorstudent an der Lübecker Musikhochschule bei Sabine Meyer und Sie sind dann an die Juilliard School gegangen, nicht nur um bei Charles Neidig noch zu studieren, sondern um auch im Orchester mitzuspielen, um das amerikanische Musikleben nochmal anders kennenzulernen und haben nebenbei Jura studiert. Hätten Sie sich auch vorstellen können, eine Karriere im Klassikbereich zu machen, wie Sabine Meyer? Wie Andreas Ottensamer?
Das ist eine spannende Frage. Also wenn ich vielleicht eine etwas mutige Antwort geben darf, dann würde ich sagen, ja, ich war Profimusiker und bin es vielleicht in gewisser Weise immer noch, denn ich versuche die Konzerttätigkeit hochzuhalten mit ungefähr einem halben Dutzend Konzerte pro Jahr. Trotzdem hat es ja einen Grund, warum ich das jetzt nicht zu meinem alleinigen Lebensunterhalt gemacht habe. Und wo Sie schon meine Lehrer ansprachen, Sabine Meyer, Rainer Wehle, die unglaublich tolle Professoren oder auch sogar Mentoren waren, dann ist es so, dass ich mich an ein Gespräch erinnere, gleich zu Beginn des Studiums oder noch im Vorstudium, wo beide mir versprochen haben, dass sie meinen Wunsch, Musiker zu werden, fördern und auch einschränkungslos fördern. Aber gleichzeitig mir auch angedeutet haben, das ist eigentlich unglaublich toll, diese Verantwortung eines Professors, dass sie sich bei mir auch einen anderen Berufsweg vorstellen könnten. Und so kam es dann letztlich auch.
Sie haben, wenn ich das mal so sagen darf, nebenbei Jura studiert. Wie muss man sich das vorstellen? Fällt Ihnen das Lernen, das Auswendiglernen einfach auch leicht?
Die naheliegendste Antwort darauf, was Musik und Jura miteinander verbindet, ist das Stichwort Interpretation. Es geht um Auslegung. Da gibt es einen vorgegebenen Text und innerhalb dieses Textes gibt es Gestaltungsmöglichkeiten. Und das ist etwas, was in beiden Feldern unglaublich faszinierend ist. Wenn man sich allein die Interpretationsgeschichte von Schlüsselwerken der klassischen Literatur anschaut, dann tut sich da ein unglaublicher Reichtum auf. Und tatsächlich, wenn man tief in die Jurisprudenz einsteigt, dann ist das auch eine unglaublich bereichernde Auseinandersetzung, die ich sehr genossen habe. Und ich wäre um ein Haar da auch hängen geblieben, der Jurisprudenz.
Alles mit Leidenschaft. War das ein Motto, was in Ihrer Familie herrschte?
Ja, nicht bewusst. Eine Leidenschaft ist nie etwas Bewusstes. Das ist etwas, ja, was einen antreibt, ohne dass man sich vielleicht über die Triebfedern immer so ganz bewusst ist und Rechenschaft ablegen kann.
Waren Ihre Eltern da einfach auch gute Vorbilder?
Ja, meine Eltern waren insofern ein Vorbild, als sie große Freiheiten gelassen haben, aber keine uferlosen Freiheiten. Es gab einen Rahmen, der gesetzt war, innerhalb dessen wir uns autonom bewegen konnten, meine Schwester und ich. Und es war gesetzt, dass es beispielsweise Trainingseinheiten gab im Schwimmen oder dass es Instrumentalunterricht gab. Aber wie wir das ausgestaltet haben, das war uns komplett überlassen. Das würde ich eigentlich, wenn ich dann einmal Kinder haben sollte, auch gerne selbst wieder so handhaben.
Clemens Trautmann, Präsident der Deutschen Grammophon. Mitgebracht haben Sie uns jetzt eine Aufnahme des Presto des vierten Satzes der dritten Sinfonie von Franz Schubert mit den Wiener Philharmonikern und Carlos Kleiber. Eine alte Aufnahme, immer noch aktuell?
Ja, mehr denn je. Das ist ja der Test der Zeit, der in der digitalen Ära noch wichtiger wird, wo ja alle Aufnahmen, die jemals geschaffen wurden zu bestimmtem Repertoire, nebeneinander verfügbar sind. Und bekanntlich ist ja das Bessere der Feind des Guten. Und die Aufnahmen von Carlos Kleiber haben tatsächlich sich über all die Jahrzehnte gehalten als die Referenzaufnahmen. Ich habe aber jetzt bewusst nicht die C-Moll-Symphonie, die fünfte von Beethoven mitgebracht oder die siebte von Beethoven, die unvollendete oder die vierte Symphonie von Brahms, die ja wirklich als die großen Einspielungen gelten, sondern ein Seitenwerk, nämlich den Finalsatz aus der dritten Symphonie von Franz Schubert.
Ausgewählt von Clemens Trautmann, dem Präsidenten der Deutschen Grammophon und heute unser Gast in Klassik à la carte, das Finale aus der Sinfonie Nummer 3 von Franz Schubert in einer Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Carlos Kleiber aus dem Jahr 1979. Herr Trautmann, wir feiern heute nicht nur 120 Jahre Deutsche Grammophon, wir sprechen auch über die Herausforderungen, die das Business heute an Sie stellt, der Verkauf der Aufnahmen. Kann man solche Aufnahmen heute noch verkaufen? A, als LP vielleicht oder als CD? Oder wie bringt die Deutsche Grammophon dazu, die Leute, die sich in einem Streaming-Portal bewegen, diese Aufnahme anzuklicken und dafür zu bezahlen, dass sie diese Aufnahme hören?
Carlos Kleiber ist ein sehr, sehr schönes Beispiel und wir hätten natürlich jetzt auch Leonard Bernstein oder Herbert von Karajan wählen können. Ein Beispiel für Künstler, deren Interpretationen zeitlos gültig sind. Und das äußert sich in unserem Geschäft darin, dass wir tatsächlich ihre Aufnahmen doch auf sehr unterschiedlichen Kanälen auswerten können nach wie vor. Tatsächlich spielen neue Editionen auf Vinyl eine große Rolle, gerade bei so ikonischen Aufnahmen. Besonders spannend und herausfordernd ist aber tatsächlich auch für Künstler wie Carlos Kleiber, Karajan, Bernstein, Böhm, Jochum die digitale Welt. Und da geht es sehr stark darum, nicht um Transaktionen, dass Menschen eine CD erwerben oder eine Schallplatte, sondern tatsächlich eher um Aufmerksamkeit. Denn jeder Hörvorgang ist ja abgegolten durch das Streaming-Abonnement. Es geht also letztlich darum, unter den verschiedensten Aufnahmen, welchem Komponisten, welchem Dirigenten wendet sich ein Hörer zu. Und da versuchen wir doch durch verschiedene Wege wieder Aufmerksamkeit auf das Schaffen dieser Legenden zu lenken. Da spielt Social Media eine große Rolle, wo eben die Geschichten dieser hervorragenden Aufnahmen auch wieder nacherzählt werden oder neu erzählt werden für ein Publikum, was damals eben nicht dabei war und damals eben nicht diese Dirigenten im Konzert erleben konnte.
Sie sagen ja sowieso, Storytelling wird immer wichtiger, auch für die Künstler, die heute unterwegs sind.
Ich bin der festen Überzeugung, dass jedes Album eine Geschichte braucht oder vielleicht besser ausgedrückt eine innere Notwendigkeit, warum der Künstler in einer bestimmten Lebenssituation, in einer bestimmten Schaffensphase dieses oder jenes Repertoire aufnimmt. Und tatsächlich hört man es in Aufnahmen, die diese innere Notwendigkeit des Ausdrucks haben, auch an, dass sie aus der Massenware, es gibt doch leider allzu viele Aufnahmen, die aus einer gewissen Beliebigkeit heraus entstanden sind, dass sie aus dieser Massenware herausragen.
Sie haben Son Jin Cho entdeckt und bauen ihn jetzt gerade auf. Wie passiert sowas? Gehört es zu Ihren schönsten Aufgaben eigentlich?
Gut, die Entdeckung von Son Jin Cho wurde uns leicht gemacht, denn er gewann 2015 den Chopin-Wettbewerb in Warschau. Und nun kann man ja sagen, dass die Deutsche Grammophon eine recht gute Bilanz mit den Preisträgern dieses Wettbewerbs hat. Angefangen von Maurizio Pollini, der den Wettbewerb vor 58 Jahren gewann und dann unter Vertrag bei uns genommen wurde. Über Martha Argerich, Christian Zimmermann, Rafał Blechacz und nun eben Son Jin Cho. Und tatsächlich hat Son Jin Cho gerade auch, wenn er Debussy spielt, etwas sehr Eigenes in der Klangsinnlichkeit und tatsächlich auch einen enorm feinen Anschlag. Seine Vorbilder sind Christian Zimmermann, Radu Lupu. Und wenn man beispielsweise hört in Dr. Gradus ad Parnassum, wie er doch bestimmte Läufe in einem non legato detaché nimmt, dann ist das sehr, sehr faszinierend. Und vielleicht hören wir da einfach einmal hinein.
Song Jingzhou, mitgebracht von Clemens Trautmann, dem Präsidenten der Deutschen Grammophon. Das war Dr. Gradus ad Parnassum von Claude Debussy. Sie haben Song Jingzhou beim Warschauer Chopin-Wettbewerb entdeckt. Und wie war die persönliche Begegnung dann? Sie sagen ja, ein Künstler muss Stories erzählen, es muss das Unbedingte da sein. Man hat es musikalisch gehört. Es gibt eine ungeheure Fantasie, fast improvisierend, wie er mit der Musik umgeht. Was ist persönlich an ihm so ansprechend?
Ich weiß noch, wie ich damals nach Paris gefahren bin zu unserer ersten Begegnung. Damals studierte er dort und ist mittlerweile in Berlin ansässig. Und ja, das ist idealerweise eine enorm prägende Begegnung, da damit ja der Beginn einer Zusammenarbeit markiert wird, die idealerweise nicht nur ein, zwei Jahre, sondern vielleicht ein, zwei Jahrzehnte oder länger währt. Wenn wir in die Labelgeschichte schauen und die wesentlichen Künstlerbeziehungen einmal kurz Revue passieren lassen, dann sind das enorme Zahlen, die da zustande kommen. Mit Anne-Sophie Mutter arbeiten wir dieses Jahr 40 Jahre zusammen. Mit Karajan waren es 50, mit Claudio Abbado 46 und mit Maurizio Pollini erreichten wir jetzt 58 Jahre einer erfolgreichen, guten Zusammenarbeit. Und das ist natürlich auch das Ziel bei jeder neuen Künstlerbeziehung, die etabliert wird.
Das war unsere Sendung zum 120. Geburtstag der Deutschen Grammophon mit dem Präsidenten Clemens Trautmann. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Einblicke in das Geschäft mit der Klassik.
Ja, vielen Dank. Es war eine große Freude.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. Auch wir genießen auf NDR Kultur die Vorteile der digitalen Entwicklungen. Und so können Sie diese Sendung im Internet nachhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon Margarete Zander.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.